Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten November-Ausgabe 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Ich bin Christian Bollert und sehr froh, dass es endlich wieder soweit ist. Und ich kann sagen, ich bin so viel Fahrrad gefahren wie selten in diesem Jahr, am letzten Wochenende.
Wow, also ja. Jetzt habe ich zwei Fragen. Bist du wirklich sehr froh oder sagst du das nur so?
Das stimmt. Also, weil ich so viel Fahrrad gefahren bin, bin ich sehr froh. Und das passt auch ganz gut zu dem Fahrradpodcast. Wo,
du bist an einem Wochenende so viel Fahrrad gefahren wie...
Wie selten in diesem Jahr. Ich war zweimal Fahrradfahren. Wow. Ich war Samstag und Sonntag Fahrradfahren. Okay. Das ist für mich relativ ungewöhnlich.
Ja, mit deinem Titanrennrad?
Mhm. Ja, tatsächlich.
Immer alleine auf Kuchenmission oder was?
Einmal alleine auf Kuchenmission, einmal zu zweit relativ spontan mit unserem Musikchef Gregor.
Ah.
Mhm. Und danach gab es aber Kuchen.
Ja, ja, auch logisch. Sehr gut. Ja, schön.
Nee, es war sehr schön, weil es war irgendwie nochmal so ein richtig schönes Wochenende. Das war ja, wenn ich mich nicht völlig irre, noch Ende Oktober. Und ja, habe ich nochmal so richtig den goldenen Herbst ganz klischee-mäßig mit bunten Blättern und allem Pipapo. War richtig cool.
Wo seid ihr gewesen?
Einmal im Westen und einmal im Süden.
Im Westen, so Richtung Saaletal?
Nee, nicht ganz. So Bad Dürrenberg. So.
Ah, okay. Ja. Okay. Ja, ja. Okay. Die Mühen der Tieflandsbucht.
Ja, ja, ja. Aber dafür gibt es dort ganz spektakulär ein Gradierwerk. Ja. Kann man so Salzluft einatmen.
Ach so, dann, ja, ich kenne Bad Dürrenberg für dieses, ja, und, genau. Okay, Gradierwerk, da habe ich jetzt an was anderes gedacht.
Nee,
okay,
nee, also nicht Radiergummi, sondern frische Luft. Nee, das war super. Aber du warst im Urlaub.
Ich war im Urlaub, im Kurzurlaub.
Oh, aber nicht im Süden von Leipzig.
Im Südwesten von Leipzig.
Man nennt es Frankreich.
Richtig, ja. Da kann ich auch ein, zwei Begebenheiten, kann ich dann noch erzählen. Aber ich würde vorschlagen, wir machen das am Ende dieses Podcasts, nachdem wir hier unsere zwei Gespräche geführt haben. So, ich freue mich jedenfalls, dass du das auch geschafft hast, den goldenen Oktober zu nutzen.
Ja.
Und da nochmal richtig was rauszuholen. Ja, wenn das so ist, dass das für dich eins der am meisten befahrenen Wochenenden des Jahres ist, dann zum Glück hast du es noch geschafft, so gut.
Ja,
wunderbar.
Ich habe auch mal nachgezählt, ich bin fast 50 Mal Fahrrad gefahren dieses Jahr, das finde ich ganz gut für mich persönlich.
Okay.
Mhm. Also jetzt nicht, also sportlich.
Ah, okay, ja gut, das ist dann was anderes. Jetzt nur noch eine Frage zum Abschluss, welcher Kuchen war besser, Samstag oder Sonntag?
Lass mich kurz überlegen, Samstag.
Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
Bald starten ja wieder die Grand Tours mit viel sportlichem Ehrgeiz, medialer Berichterstattung und leider auch mit schlimmen Stürzen. Die Teilnehmenden sind hoffentlich gut abgesichert, denn im schlimmsten Fall müssen sie ihre Karrieren beenden, weil der Sturz es unmöglich macht, weiterhin zu fahren. Aber nicht nur im Sport, auch in jedem anderen Beruf kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll sein. Der digitale Versicherungsmanager Clark kann euch helfen, die richtige Versicherung zu finden und schlägt euch passende Versicherungen vor. Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Der erste Kuchen war besser als der zweite. Ist natürlich auch irgendwie traurig. Aber damit kommt Christian klar. Der nächste Kuchen kommt bestimmt. Und es kommt die nächste Ausgabe dieses Podcasts, also diese hier, mit zwei spannenden Themen. Uns ist aufgefallen eigentlich jetzt vorhin erst, dass es in dieser Ausgabe um Boom-Themen der Saison geht. Und welche das sind, das erfahrt ihr gleich.
Megatrends.
Es gibt eine Radgattung, die ist ein Dauerbrenner in diesem Podcast und das ist sie nicht ohne Grund. Gravelbikes sind kurz gesagt Rennräder fürs leichte Gelände und eines der Boom-Themen der Fahrradbranche. Und das bedeutet nicht nur, dass sie sich ziemlich gut verkaufen, sie entwickeln sich auch 2021 technisch und in ihrem Einsatz weiter. Wir sprechen darüber mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der es mal wieder zu uns ins Studio geschafft hat und der natürlich auf einige Erfahrungen mit Gravelbikes zurückgreifen kann.
Na klar, ein ganz anderes Boom-Thema, wenn du schon ein anderes Boom-Thema angesprochen hast, sind Lastenräder oder neudeutsch auch Cargo-Bikes. Man sieht sie immer öfter in den Straßen, manchmal sitzen Kinder drin, ich habe auch schon mal drin gesessen und es werden Einkäufe nach Hause gefahren. Doch Lastenräder haben vermutlich noch viel mehr Potenzial, zum Beispiel auch als Transportmittel für Firmen und Gewerbetreibende. Das Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, klingt kompliziert, ist es auch, hat sich damit ganz genau beschäftigt in einem großen Lastenrad. Rad-Test. Und was dabei rausgekommen ist, das erfahren wir gleich, denn wir sprechen drüber. Das Lastenrad, das hat es ja in diesem Wahlsommer ja wirklich in die bundesweiten Schlagzeilen geschafft. Der Vorschlag der Grünen, die Idee der Grünen, den Besitz von 1 Million Cargo-Bikes staatlich zu fördern, der ist wirklich scharf diskutiert worden. Dabei oft natürlich auch klischeehaft im Blick wohlhabende Menschen in hippen Stadtvierteln, die das Lastenrad angeblich als Statussymbol einsetzen. Wir haben diese sehr zugespitzte Diskussion ja auch hier im Antritt thematisiert.
Wie gut sich das Lastenrad für eine andere Nutzergruppe eignet, hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt nun untersucht. Unter dem Titel Ich entlaste Städte hat man am dortigen Institut für Verkehrsforschung die Potenziale des Cargo-Bikes für den dienstlichen und gewerblichen Einsatz untersucht. Laut Selbstbeschreibung handelt es sich um den größten Lastenradtest Europas und wir sprechen darüber mit Projektleiter Johannes Gruber vom Institut für Verkehrsforschung am DLR und sagen Hallo Herr Gruber, hallo nach Berlin.
Hallo, grüß Sie, vielen Dank für die Einladung.
Herr Gruber, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt führt einen großen Lastenradtest durch. Da kann man sich auf den ersten Blick kurz wundern, wollen Sie Lastenräder ähnlich wie Flugtaxis in die Luft bringen oder wieso machen gerade Sie sowas?
Ja, die Frage, die höre ich tatsächlich häufiger. Das DLR ist natürlich das Luft- und Raumfahrtsforschungszentrum der Bundesrepublik, aber die kleineren, aber doch durchaus vertretenen Teile des DLR sind auch die Verkehrsforschung und die Energieforschung. Und das heißt, wir beschäftigen uns ganz klassisch mit Verkehr am Boden, Verkehr in Städten, wie der nachhaltiger gestaltet werden kann. Und da können natürlich verschiedene Fahrzeugkonzepte, wie zum Beispiel auch das Lastenrad, durchaus eine Rolle spielen.
Jetzt haben ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft dann so eine zentrale Erkenntnisfrage ganz am Anfang. Gab es die bei Ihnen auch? Also gab es irgendwie sowas, was Sie rausfinden wollten?
Naja, es ging eigentlich damit los, dass wir uns gefragt haben, warum müssen denn Güter, die zum Beispiel eilig transportiert werden müssen oder die aber nur 2 Kilo wiegen, von 2 Tonnen Masse durch den städtischen Verkehr gebracht werden. Und natürlich hat man die Paketzustellung im Kopf, aber es gibt natürlich noch viel mehr gewerbliche Verkehre. Und dazu zählt natürlich auch jede Einkaufsfahrt eines Büros, jeder Dienstleister, eine mobile Pflegekraft, vielleicht die Postkutsche sozusagen zwischen 2 Standorten einer kommunalen Einrichtung und. Aber ganz oft fahren da eben seit jeher und immer noch Fahrzeuge, motorisierte Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge durch die Stadt. Und hier könnte man eigentlich abspecken, hier könnte man eigentlich mit einem kleineren, wendigen Fahrzeug ansetzen und dort eben, sage ich mal, die leicht zu verlagerbaren Verkehre umzulagern auf ein kleineres Verkehrsmittel, aufs elektrische Lastenfahrrad, um eben hier einen Beitrag zu leisten, den Transportsektor nachhaltiger, effizienter zu gestalten. Das war eigentlich die Grundidee. Und dann haben wir uns überlegt, wer könnte daran Interesse haben.
Jetzt haben Sie die Idee schon ganz gut beschrieben und ich kann auch so viel sagen, wir werden damit uns natürlich noch ausführlicher beschäftigen in dieser Podcast-Episode. Trotzdem will ich ganz klassisch als Journalist jetzt gleich mal die Frage stellen, was ist denn Ihre zentrale Erkenntnis? Was haben Sie denn rausgefunden?
Nun ja, wir haben gesehen, dass das Lastenrad durchaus ein geeignetes Verkehrsmittel ist, in verschiedenen Branchen, sage ich mal, gewinnbringend, wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll eingesetzt werden kann. Und hier eben auf der letzten Meile, vor allem bei in Kilometerbereichen bis 3 Kilometer, wirklich einen Vorteil bringen kann, was Reisezeit, also Unterwegszeit oder Fahrzeit, aber auch Zuverlässigkeit betrifft, weil es zum Beispiel viel weniger stauanfällig ist. Aber natürlich haben wir auch gesehen, dass es Unternehmen gibt, die da für sich eher hemmende und hinderliche Faktoren identifiziert haben und auch dann mit der Nutzung wieder aufgehört haben. Also es ist natürlich nicht ein Allheilmittel für die Verkehrswende und auch nicht für jeden und jede geeignet. Aber es zeigt gute Ansätze und es lohnt sich eben hier auch wissenschaftlich an Bereich der Akzeptanz und verkehrlichen Wirkung zu forschen, um eben dann letztendlich für die Politik, für Kommunen, für das Umweltministerium Grundlagen zu schaffen, wie man weiter dieses Vehikel oder andere Logistikkonzepte im Allgemeinen stärken kann. Also nochmal vielleicht kurz zusammengefasst, Potenzial durchaus. Und aber wir sind dann noch auf einem, sag ich mal, langen Weg, denn das Verkehrsmittel, was das Lastenrad, mit dem das Lastenrad in Konkurrenz tritt, ist einfach eines für das, also das Automobil, für das jahrzehntelang die Städte geplant wurden, die Märkte sich positioniert haben und eben da ein super Service auch besteht zum Beispiel, was die zum Beispiel Ersatzteile oder Wartung und so weiter betrifft. Und hier fällt natürlich ein Fahrrad neben den ganz natürlichen Grenzen, das ein Lastenfahrrad hat, was Volumen und Gewicht betrifft, einfach auch da schon mal, hat es da schon mal mit einem Grundnachteil zu kämpfen, was eben diese Infrastruktur und Dienstleistungen betrifft. Und diese Erkenntnisse aber abzuleiten, das ist Ziel, und wie wir die verbessern können, das ist Ziel von so einem, sag ich mal, sehr umsetzungsorientierten Forschungsprojekt.
Jetzt hat Christian hier schon ein bisschen vorgegriffen, weil er zu gespannt war auf die Erkenntnisse. Wir werden sicher auf ein paar dann auch noch später eingehen. Vorher möchte ich trotzdem noch mal fragen, Sie schreiben selbstbewusst vom größten Lastenradtest Europas. Wie groß ist er denn genau? Also wie ist er aufgebaut gewesen und wer hat da was gemacht?
Ja, wir haben mit den Mitteln aus der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums die Möglichkeit gehabt, insgesamt 152 Lastenräder anzuschaffen. Insgesamt 23 verschiedene Modelle aller Bauformen, vom kleinen Bäckerfahrrad über das wendige Long John bis hin zu großen Dreirädern, wo hinten eine Europalette reinpasst, und haben hier keine vergleichbare Initiative gesehen in Europa, die es ermöglicht, allen Arten von gewerblichen, also von Gewerbetreibenden, von Unternehmen, aber auch von öffentlichen Einrichtungen, hier in einem Langzeittest, nämlich 3 Monate individuellem Testzeitraum, eines oder teilweise auch mehrere dieser Lastenräder zu testen. Und zwar so intensiv zu testen und nach der Art und Weise, wie das im eigenen Unternehmen, Betrieb für sinnvoll und für relevant betrachtet wurde. Wir wollten also nicht rangehen und sagen, was man halt häufig hört, naja, das Lastenrad ist vielleicht was für die Eltern, die ihre Kinder zur Kita bringen, und es ist vielleicht was für die Hardcore-Bike-Kuriere und vielleicht noch was für die Öko-Kiste, jetzt also sehr überspitzt gesagt, sondern wir wollten sagen, wenn du als Betrieb, als Einrichtung, aber auch als Freiberufler, Fotograf zum Beispiel oder als Handwerker denkst, Moment, eigentlich macht das, ist es sinnvoll, hier mal mit einem kleineren Verkehrsmittel meine dienstlichen Wege zu erledigen, mein Arbeitsmaterial zu befördern, meine Werkzeuge, aber oder auch meine Güter. Dann probier das aus und wir stellen dir das zur Verfügung. Der Deal ist, dass wir sind Forscher, dass du deine Wege aufzeichnest. Hierzu haben wir eine eigene Plattform, das DLR Moving Lab, was quasi eine moderne Form der Verkehrsdatenaufzeichnung ist, Smartphone gestützt, wo neben den GPS-Tracks auch Fragen zu den Fahrten gestellt werden und auch mehrere andere Fragebögen kontinuierlich über die Zeit präsentiert werden können, sodass man auch die Nutzungserfahrung über die Zeit abbildet und die auch durchaus eine intelligente Algorithmik im Hintergrund hat, dass man da eine automatische Fahrtdetektion und Modusdetektion hat.
Mussten sich die Leute bei Ihnen bewerben oder wie haben Sie die gefunden?
Genau, wir haben diese Bewerbung, wir haben es ermöglicht, dass sich alle betrieblichen Nutzer, also keine Privatnutzer, bewerben, hatten über 2000 Bewerbungen, was unsere Erwartungen übertroffen hat, und konnten dann auch mit Ausweitung der Testkapazitäten 750 Unternehmen, Einrichtungen einen Langzeittest ermöglichen. Und das sind Daten und Grundlagen, die aus unserer Sicht, also zu unserem Wissen, nirgendwo sonst in Europa größer gemacht wurden.
Und Sie haben vorhin schon gesagt, es waren alle möglichen Typen und Bauformen am Start. Ich vermute, dass es auch eine Verteilung gibt zwischen E-Motor, also unterstützt, und auch klassisch ohne Motor, oder?
Ja, korrekt. Wir haben schon so 80-85% der Lastenräder waren mit einem 25 km/h Pedelec klassischen Motor ausgerüstet, eben damit es als Fahrrad gilt. Und wir hatten dann die anderen 7,5% oder so jeweils waren Muskelbikes, Muskelbullets in dem Fall, und die anderen waren eben Pedelec 45, also schnelle E-Bikes, die natürlich offiziell keine Fahrräder sind, aber wo wir auch noch Werte gesammelt haben, eben um einen Vergleich zu haben. Wie sieht es zum Beispiel bei längeren Distanzen aus? Macht dann irgendwie vielleicht auch die schnellere oder höhere Motorisierung Sinn? Aber in der Regel ist der standardgewerbliche Betrieb mit einem ja, klassischen Pedelec-Antrieb ja, der praktikabelste, der sinnvollste.
Welches Feedback haben Sie denn bekommen von den 700 Leuten, die da mitgemacht haben? Also wie haben die das so bewertet?
Die allermeisten waren sehr zufrieden und haben sich gefreut, dass sie das austesten durften. Wir haben eigentlich dann, wenn es darum geht, wie bewertest du das Modell, wie bewertest du die Eignung als Lastenräder generell, im Grunde genommen 2/3, die das sehr gut oder gut fanden und auch die im ähnlichen Maße, die eine positive Wirtschaftlichkeit einschätzen. Wir haben uns dann auch dafür interessiert, denn das war eins der Teil des Konzepts, dass wir die Fahrräder, die Lastenräder nicht dann nach dem Test direkt zur Weiternutzung ermöglichen. Wir wollten nämlich messen und uns überlegen, wie hoch ist denn dann tatsächlich die Käuferquote, wie viele Betriebe entscheiden sich selbst für den, für die dauerhafte Nutzung eines Lastenrads. Und das wäre zu einfach gewesen, wenn die Lastenräder einfach behalten konnten. Und aus diesen 2/3, die sich wirklich sehr positiv gezeigt haben, am Ende des Tests wurden dann so innerhalb des etwa halben Jahres nach dem Testende, also nach dem individuellen Testende, etwa 1/3 an Käufer. Also gut ein Drittel der Unternehmen, mittlerweile sind es vielleicht auch mehr, das haben wir jetzt nicht mehr weiter erfasst, haben dann tatsächlich selbst ein Lastenrad angeschafft und nutzen das kontinuierlich. Man darf es natürlich nicht verschweigen, dass es auch solche gab, die mit dem Lastenrad nichts anfangen konnten und die dann auch zur Verwunderung doch von manchen auch nach 3 Monaten nur 10 Kilometer damit gefahren sind. Da gab es halt individuelle Gründe, manchmal natürlich auch das Thema Komfort, manchmal die Motivation der Mitarbeiter, technische Probleme zum Teil. Das ist kein Selbstläufer und Betriebe müssen sich auch Gedanken machen und den Einsatz im eigenen Kontext gut vorbereiten und sich dazu was überlegen, auch zum Betrieb. Aber eben überwiegend waren es positive Feedbacks.
Und genau an diesem Punkt will ich mal einhaken, was man sich da überlegen kann. Also Sie haben sich ja vorgenommen, Treiber einerseits und dann auch Hemmnisse der Lastenradnutzung zu identifizieren. Welche Treiber können Sie denn nach Abschluss des Tests benennen? Wann klappt es mit dem Lastenrad im Gewerbe, im Betrieb?
Da haben wir ganz viele verschiedene abgefragt, ich glaube 12. Und was ganz stark eigentlich genannt wurden, waren diese operativen Vorteile, sage ich mal, also flexibles Parken, Wendigkeit, schneller, also kleiner Radius, einfach in der Stadt flexibel unterwegs zu sein. Das, was sich dann auch in eine Zuverlässigkeit bei der Fahrzeitenplanung, das hatte ich schon gesagt, äußert. Das ist sozusagen der operative Bereich. Und der andere Bereich ist, der sehr häufig genannt wurde, sind weiche Faktoren, Spaßfaktor, Vorbild sein in der Branche, Firmenimage, Werbung für die Gesundheitsvorteile bei den Mitarbeitenden. Und dies zeigt, dass wir hier natürlich schon noch bei der Verbreitung von Lastenrädern mit ja, einer frühen Gruppe, das sind vielleicht nicht mehr nur die Pioniere waren es vielleicht in den 70ern oder 80ern, die Fahrradkuriere, aber wir sind sozusagen bei frühen Annehmern dieser Innovation, frühen Nutzern. Und da spielen diese weichen Faktoren noch eine sehr hohe Rolle.
Würden Sie sagen, bei den Hemmnissen, die Sie schon beschrieben haben, das ist tatsächlich dann eher was Härteres? Also das sind Sachen, die nicht weiche Faktoren sind. Sie haben auch schon die Infrastruktur vorhin angesprochen, dass die natürlich häufig eben noch für Autos ausgelegt ist.
Ja, da sind Sie in einem Punkt ganz gut auf der Schliche, denn wir sehen einen gewissen Unterschied zwischen der Erwartungshaltung, die Unternehmen direkt nach dem Test haben und wo sie einschätzen, wie würden sie sich wahrscheinlich hinsichtlich eines Kaufs entscheiden? Und da spielen weiche Faktoren eine hohe Rolle. Wenn wir dann die tatsächlich erfolgte Kaufentscheidung uns ansehen, dann kommt natürlich dann doch die Anschaffungskosten, die Implementierungskosten viel stärker zum Tragen. Das ist dann der häufigst genannte Grund, warum es dann letztendlich doch nicht geklappt hat. Klammer auf, können wir vielleicht dazu kommen noch, hier gibt es ja auch Förderprogramme vom Bund und auch von den Ländern. Neben den Kosten haben Sie jetzt auch gerade gesagt, die Fahrradinfrastruktur, das ist ein Punkt, der von tatsächlich vielen Unternehmen unterschätzt wurde. Das heißt, die Eignung der eigenen Fahrradwege vor Ort, und wir haben ja nicht nur in den Großstädten das Projekt durchgeführt, wir haben das in sehr vielen, auch mittelgroßen Städten, auch kleineren Städten durchgeführt. Die Einschätzung, dass die eigenen Fahrradwege geeignet sind für die Lastenradnutzung, die hat sich verschlechtert mit der eigenen Testerfahrung. Unsere Konsequenz ist also, die Fahrradinfrastruktur ist noch zu schlecht ausgebaut und hier muss wirklich auch für die gewerbliche Nutzung eben was passieren und eben die Fahrradwege nach Stand der Technik auszubauen, um hier eben die Nutzung zu ermöglichen und zu verbessern.
Ich würde gern noch ein bisschen was erfahren, was genau für eine gewerbliche Nutzung das ist. Da gibt es ja durchaus ein Spektrum. Also Sie hatten vorhin schon das Paket erwähnt, was irgendwie nur 2 Kilo wiegt. Und es gibt ja auch Gewerbe, Firmen, Branchen, da werden richtig wirklich Lasten bewegt. Können Sie da mal so die Pole nennen? Also was war quasi so eine Unternehmenskategorie mit eher geringen Lasten? Und was war vielleicht so die Schwerlastfraktion, dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
Ja, das ist sehr vielfältig, was die transportiert haben. Sie können auch, jeder kann auf www.lastenradtest.de unter Testpiloten nachgucken, wer teilgenommen hat. Also viele von den 750 Betrieben waren einverstanden, dass man sie auch verortet und zeigt. Da sieht man die große, große Vielfalt, die ich da jetzt gar nicht so einfach zusammenfassen kann. Aber natürlich geht es bei eiligen Kuriersendungen und Blutproben und Ersatzteilen los, wenn man das ist, da sind wir in 100 Gramm Bereich und dann würde man auch sagen, das ist doch eigentlich auch das Revier in der klassischen Fahrradtasche. Aber vielleicht so bei 20, 30 Kilo, vielleicht Flyer-Auslieferung oder das, was ein Schornsteinfeger bei sich hat oder ein Elektriker. Da sind wir dann schon genau in diesem, sag ich mal, sehr klassischen Bereich fürs Lastenrad. Und das geht dann tatsächlich hoch bis zu Paketdiensten und Logistikern, die dann palettenweise Güter ausliefern. Wobei ich tendenziell sagen würde, nicht diese Maximalauslastung von Lastenrädern, was jetzt irgendwie die Nutzlast betrifft, 200, 300, 400, 500 Kilo, nicht das ist das Entscheidende, sondern die Häufigkeit von, dass sich die zu transportierenden Güter eben in einem, sage ich mal, gesunden Bereich verorten. Also 50 Kilo, 30 Kilo, dass man das auch noch transportieren und tragen kann. Natürlich nicht ein Gepäckstück mit 50 Kilo.
Das heißt, dieses Bild, was es da oft gibt, dass der Handwerker, Sie haben jetzt ja gesagt, Elektriker beispielsweise, morgens aus dem Gewerbegebiet losfährt in die Innenstadt und dort irgendwie auf der Baustelle sein Material mitbringen muss, das würde schon auch gehen, laut Ihrem Test, mit einem Cargo-Bike.
Absolut, absolut. Wir hatten den Handwerker, wir haben die Handwerkskammer, wir haben auch die Berliner Polizeistaffel, die dabei war, kommunale Baumpflegedienste, die Stadtreinigung, natürlich kleine Online-Shops, aber auch Agenturen, die sich zusammenschließen und die natürlich auch ihre Erledigungen oder vielleicht mal zu einem Pitch mit dem Material fahren. Also das ist sehr breit. Und tatsächlich sehen wir, dass wenn man die Hauptnutzung in 2 Kategorien einteilt, also entweder geht es wirklich um den Lieferverkehr, um Transport von Gütern, wie zum Beispiel bei den Paketdiensten, oder es geht eher um die Erbringung einer Dienstleistung am Zielort, dann sehen wir, dass wir eigentlich eher 60% bei der zweiten Gruppe sind. Also dort, wo die eigentliche Lieferfahrt gar nicht das ist, was das Geschäftsmodell ist, sondern eben wo der Mensch zum Ort muss oder zum Kunden, um dann dort das zu irgendwas zu vollbringen. Und da ist es eigentlich möglicherweise sogar leichter und mehr Effekte zu, sage ich mal, schürfen, was die Potenzialausnutzung und die Emissionsreduktion betrifft, als im ohnehin schon sehr hochgradig kostengetriebenen Logistiksektor.
Sie haben vorhin die Infrastruktur angesprochen als Hemmnis mit deutlichem Verbesserungspotenzial. Gibt es eigentlich auch an den Cargo-Bikes, an den Lastenrädern selber Verbesserungspotenzial oder sind die alle so, dass man sagt, die sind top einsetzbar, muss nichts weiter getuned werden?
Oh ja, da sind Sie auch einen Punkt auf der Schliche. Ich begleite das Thema Lastenräder jetzt schon seit fast 10 Jahren und ich bin begeistert, wie sich die Modelle auch weiterentwickeln. Aber gerade in unserem Test haben wir zum Teil die ersten im Jahr 2018 angeschafft und da gibt es natürlich auch Weiterentwicklungen seitdem. Und tatsächlich haben 4 von 5 Nutzern zumindest irgendeine Form des Optimierungsbedarfs an ihrem Modell gefunden oder zurückgemeldet. Ganz häufig ist es sowas wie die Funktionalität der Cargo-Box, die Belastbarkeit von klassischen Komponenten, Bremsen und so weiter. Denn bei der gewerblichen Nutzung ist einfach eine andere Beanspruchung. Die Handgriffe öffnen, schließen etc. werden einfach viel häufiger gemacht. Und da gibt es noch Luft nach oben. Das ist eine Message an die Fahrradindustrie, an aber auch spezialisierte Startups, die zum Beispiel ja Containerlösungen bieten oder clevere Verschlusssysteme oder die natürlich im Bereich Antrieb und Sonstiges dabei sind. Also hier gibt es Bedarf für weitere Optimierung.
Was ich spannend finde, was Sie auch vorhin schon erwähnt haben, dass die Leute, ich sag mal, mit dem Lastenrad dann das Gefühl hatten, dass die Fahrradinfrastruktur bei Ihnen vor Ort schlechter ist. Und Sie haben auch schon angesprochen, dass Sie eben nicht nur in großen Städten getestet haben, sondern durchaus auch auf dem Land. Können Sie denn pauschal sagen, Lastenrad auf dem Land, das kann auch gut funktionieren? Da haben Sie auch viele positive Erfahrungen gemacht? Oder sagen Sie, ist vielleicht doch eher was für einen urbanen Raum?
Ja, das Projekt heißt, ich entlaste Städte, aber wir waren ganz erfreut, dass das in jeder Art von Kommune oder Gemeindegröße, in jeder Art von Raumstruktur tatsächlich funktioniert hat. Überall dort, wo es kleinere Verdichtungsräume gibt. Insgesamt haben sogar die Landgemeinden, das sind solche bis 20.000 Einwohner, einen überproportional hohen Anteil bei den Teilnehmern. Also es gibt mehr Teilnehmer aus Landgemeinden, als die eigentlich Bevölkerung haben. Das sehen wir durchaus als Beleg dafür, dass die Lastenradnutzung keinesfalls ein großstädtisches Phänomen ist, sondern eben immer stark von den betrieblichen Transportbedürfnissen und natürlich auch den organisatorischen Strukturen und den Personen in den Betrieben abhängt.
Sie haben jetzt hier schon Empfehlungen gegeben quasi für Verkehrsplanung, für bessere Radwege. Sie haben auch Empfehlungen gegeben für Hersteller, dass da noch einiges verbessert werden kann, technisch an den Rädern. Aber in Ihrem Abschlussbericht geben Sie auch Empfehlungen an die Bundesregierung ab. Welche sind das denn? Was kann Politik tun?
Eine der Empfehlungen ist mittlerweile schon eingetreten oder eine der Überlegungen, nämlich seit März fördert auch der Bund, also der Bund hat davor schon Schwerlasträder gefördert, sehr große Lastenräder. Diese Förderung wurde ausgeweitet auf alle gewerblich zu nutzenden Lastenrädern. Hier gibt es bis zu 25% Kaufprämie bis zu 2.500 €. Und das ist gerade jetzt im Markthochlauf ein sinnvolles Instrument. Sicherlich kann es nicht dauerhaft so sein, dass Lastenräder bezuschusst werden. Aber jetzt im Markthochlauf, wo sich diese Strukturen, wie ich schon erwähnt habe, auch der After-Sales-Markt und so entwickeln, da ist das sicher ein gutes Incentive. Neben dem Geld, was natürlich immer hilft, um etwas zu fördern, haben gerade auch Kommunen auch noch weitere Möglichkeiten. Also sie können, angefangen davon, dass sie selbst natürlich in ihren Beschaffungsrichtlinien die Nutzung von Lastenradlogistikern pushen, um es mal so auszudrücken, oder das eben berücksichtigen oder auch den Emissionsausstoß von eigenen Transporten mit berücksichtigen bei der Auftragsvergabe. Aber sie können natürlich auch einfach als Informationsträger als Multiplikator die Idee an die lokale Wirtschaft weitergeben, damit auch Wirtschaftsförderung betreiben und sich im Bereich eben Lastenrad-Startups orientieren. Man kann Netzwerke bauen, das ist auch ein Thema. Und nicht zuletzt geht es immer darum, das habe ich auch in meiner Dissertation ausgeführt zu dem Thema, wenn wir das Lastenrad betrachten, dann ist das nicht im luftleeren Raum, sondern immer in Abhängigkeit oder im Wettbewerb mit bestehenden Fahrzeugen. Das heißt, wenn ich Push-Maßnahmen, förderliche Maßnahmen fürs Lastenrad mache, sollte man immer auch an Pull-Maßnahmen für die konventionellen Fahrzeuge denken und hier einfach sukzessive die Nutzung, Stichwort ruhender Verkehr, Parkplätze für Pkw, Stichwort Einfahrtsbeschränkungen, Stichwort freigegebene Fußgängerzone für Fahrräder, also die Nutzungseinschränkungen für die Autos sukzessive anziehen und gleichzeitig die Nutzungsmöglichkeiten für Fahrräder in gewerblicher Nutzung erhöhen.
Wenn man Ihnen so zuhört, dann kommt man auf die Idee, dass Sie wahrscheinlich sagen, in Zukunft werden wir noch viel mehr Lastenräder brauchen, wenn wir den Verkehr ja nachhaltiger und regenerativer aufstellen wollen, oder?
Ja, das wäre toll und das wäre auch sinnvoll für unsere für die Verkehrswende. Und gleichzeitig sehe ich das realistisch. Ich bin kein Lobbyist. Ich freue mich, wenn wir auch mit unserer Forschungsarbeit auch in der Praxis wirksam werden und hierbei einen Beitrag leisten. Aber wir sehen auch, dass es natürlich sowas wie einen Deckel gibt. Aber Abschätzungen, die wir auch mal gemacht haben, ergeben, dass gut 10-20% wirklich recht leicht oder verhältnismäßig leicht des Wirtschaftsverkehrs auf Lastenräder verlagert werden können. Das sind also realistische, also leicht ist vielleicht in Anführungszeichen zu setzen, aber es ist machbar, hier diese Entlastung in Höhe von 10-20% der Fahrten im Wirtschaftsverkehr zu erwirken. Und das muss man dann eben eingebettet in einen klugen Mix aus Maßnahmen, aus Verkehrskonzepten, aus auch anderen Tools, Digitalisierung und so weiter kombinieren und da kann das Lastenrad eben eine Rolle auch spielen.
Johannes Gruber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und vom dortigen Institut für Verkehrsforschung hat sich im größten Lastenradtest Europas, so die Selbstbezeichnung, mit den Potenzialen des Lastenrades für den gewerblichen Verkehr auseinandergesetzt. Wer noch mehr darüber erfahren möchte, unter lastenradtest.de gibt es noch mehr Informationen. Und Herr Gruber, Sie haben mich jetzt natürlich trotzdem neugierig gemacht. Ich hätte gern noch als letztes den Titel Ihrer Dissertation zum Thema Lastenrad, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, die gibt es auch bei der Humboldt-Universität zum Download und heißt das E-Lastenrad als Alternative im städtischen Wirtschaftsverkehr, Determinanten der Nutzung eines neuen alten Fahrzeugkonzepts.
Und das ist ganz hartes Service-Radio oder Service-Podcasten, denn genau wenn die Zeitumstellung kommt und es wieder dunkler ist und man nicht mehr so viel draußen fahren kann, dann setzt man sich zu Hause hin und dann liest man entweder auf lastenradtest.de oder vielleicht auch die Dissertation von Herrn Gruber. Wir sagen vielen Dank fürs Gespräch.
Ganz herzlichen Dank Ihnen. Vielen Dank.
Und ich persönlich freue mich auch, dass wir einigen Knackpunkten auf die Schliche gekommen sind in dem Gespräch.
An dieser Stelle möchten wir noch darauf hinweisen, dass es zu den Ergebnissen des Lastenradtests auch eine Broschüre gibt. Die kann man sich entweder anschauen auf lastenradtest.de. Als PDF kann man die dann downloaden oder die gibt es auch in gedruckter Form. Man kann die sich zuschicken lassen. Die Frage, ob die dann per Lastenrad ausgeliefert wird, die konnte nicht abschließend beantwortet werden, hängt vielleicht ein bisschen auch vom Wohnort ab. Aber wenn sich Unternehmen dafür interessieren, welcher Größe auch immer, und einfach mal rausfinden wollen oder sich mit dem Thema beschäftigen wollen, könnte das Lastenrad vielleicht eine Alternative für bestimmte Wege oder vielleicht auch für alle Wege im Betrieb sein, dann einfach melden bei uns hier unter antritt@detektor.fm. Wir leiten das dann weiter und dann kommt die Broschüre per Post und vielleicht ja auch per Lastenrad.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Gute Nachrichten für alle Eurobike-Fans, denn der Ticketshop ist eröffnet. Die Messe in Frankfurt am Main findet in diesem Jahr vom 3. bis zum 7. Juli statt. Auf den Business Days erwartet euch ein hochkarätiges Konferenzprogramm, das in enger Zusammenarbeit mit den deutschen und europäischen Industriedachverbänden entstanden ist. Bestehend aus Vorträgen und Panels, Netzwerkevents und thematisch abgestimmten Führungen, habt ihr die Möglichkeit, euch zu spezifischen Themen zu informieren und auszutauschen. Eine Neuigkeit sind die 6 Thementracks durch die Konferenzen. Darunter zum Beispiel der Digitalization Track mit einer neuen E-Commerce-Konferenz, die vom Verein Bundesverband Digitale Wirtschaft kuratiert wird. 2 Highlights des Rahmenprogramms sind sicherlich die neue Leaders Night am Dienstagabend sowie die bewährte Eurobike Party am Freitagabend. Die Business Days von Mittwoch bis Freitag sind dem Fachpublikum vorbehalten. Am Wochenende öffnet die Eurobike dann mit den Festival Days für alle. Tickets gibt's ab sofort auf eurobike.com und den Link und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Man weiß es nicht. Antritt@detektor.fm, einfach eine Mail schreiben. Wir würden uns freuen. Und das Thema Lastenrad, ich muss sagen, das begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile. Du erinnerst dich vielleicht an unsere Aufzeichnung, wo du nicht dabei warst, wo du leider nicht dabei sein konntest, in Dortmund. Da haben wir uns schon mal ausführlichst mit dem Thema Lastenrad beschäftigt. War neulich auch nochmal eine kleine Diskussion auf Twitter, wo es nämlich auch um diese Lastenradförderung ging und so. Das war so meine erste, ich sag mal, komplett ins Gesicht 100% Auseinandersetzung mit dem Thema Lastenrad und hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich danach auch noch mit 2 Leuten im Lastenrad tatsächlich nach Hause gefahren wurde und ich saß da vorne drin. Ist auch ein legendäres, verwackeltes Handyfoto.
Ich erinnere mich.
Ja, und seitdem begleitet uns das Thema ja wirklich schon eine ganze Weile und wird immer relevanter. Man kriegt das schon mit. Ne? Gab es hier mal eine Förder, dann da schon wieder Fördertopf, alle da. Nordrhein-Westfalen macht mal was, dann die Stadt und so. Es ist ganz interessant.
Ja, und es begegnet einem ja auch im Alltag. Ich bin heute Vormittag bin ich zum Zahnarzt gefahren.
Mit dem Lastenrad?
Nee, nicht mit dem Lastenrad, da muss ich quer, durch die Stadt. Und da fällt einem ja manchmal was auf, wenn man an Stellen ist, wo man nicht so oft ist. Fällt mir zwar öfter auf, aber heute ist mir nochmal besonders in anderen wilden Gegenden dieser
Baumarkt.
Stadt. ja, Lieferverkehr, ne? Dieser ganze Auslieferverkehr, also der mit irgendwie dem braunen Auto oder dem gelben oder
blau,
rot oder was auch immer stattfindet.
Gibt's ja alles.
Mir ist da heute auf der Fahrt nochmal so wirklich die Frage in den Kopf geschossen, wie ist es eigentlich geregelt? Irgendwie ist das Parken dieser Fahrzeuge überhaupt nicht geregelt. Die sind, glaube ich, immer im Graubereich. Weil zugeparkte Viertel, dann steht man halt irgendwie auf dem Radweg oder auf der Bordsteinkante oder irgendwie auf der Fahrbahn. Das Lastenrad ist nicht immer die Lösung dafür, weil auch dafür gibt es ja wenig Abstellplatz, aber das ist für mich auch so ein schwebendes Thema. Wie kann dieser Lieferverkehr, also wie ist das überhaupt organisiert? Ist das überhaupt organisiert? Ich glaube nicht.
Das ist echt eine gute Frage. Vielleicht sollten wir das mal in einer der folgenden Episoden klären. Tatsächlich habe ich auch jetzt in den letzten Wochen mehrfach festgestellt, dass diese Lieferfahrzeuge wirklich ganz prominent einfach mit laufendem Motor auf dem Fahrradstreifen standen. Und ich auch dann dachte, dürfen die das? Also nicht, dass ich die jetzt da irgendwie wegkomplimentieren wollte, aber es ist schon auffällig, dass das auf jeden Fall ein Thema ist im städtischen Verkehr. Und die Frage ist, genau, ja, was sollen die auch machen? Also das war tatsächlich mein zweiter Gedanke sofort, dass ich dachte, ja klar, wo soll er mit seinem Megalaster hier irgendwie hin?
Naja, schwierig, gut, erstmal, ich soll sich nicht auf dem Radweg, nicht am Fußweg stellen, das ist schon mal klar.
Ja, klar.
Passiert natürlich trotzdem, aber das Thema ist irgendwie offen. Ne?
Ja.
Weil immer mehr davon, aber ist irgendwie nicht geregelt. Und
schreib's doch mal auf die Liste, Gerolf.
Habe ich schon längst gemacht.
Ah, guck, sehr gut.
Und eins ist mir noch aufgefallen. Es gab ein neues Wort, hast du gehört?
Nee.
Markthochlauf.
Stimmt.
Markthochlauf hat sich mir auch sofort erschlossen beim ersten Hören. Er hat es dann nochmal genannt, genau, und hat es dann auch erklärt. Lag ich auch richtig mit meiner Vermutung. Ist also ein gutes Wort, erklärt sich selbst.
Werde ich trotzdem nicht in meinen täglichen Sprachgebrauch aufnehmen.
Muss
es sei denn, ich muss mal zum Markt hochlaufen.
Mensch, das war ein Knaller. Fand ich aber interessant und ist doch toll, wenn so ein Wort sich selbst verdeutlicht.
Das
so.
Das ist ja das Schöne an der deutschen Sprache oft, dass so zusammengesetzte Wörter sich dann selber erklären.
Ja, wobei es da je nach Wort unterschiedliche Auffassungen von gibt.
Ja,
aber Markthochlauf ist natürlich auch ein super Übergang zu unserem nächsten Thema mit Jens Klötzer.
Du denkst natürlich schon wieder weiter, ja klar, stimmt. Ja,
manchmal gelingt mir das, wobei man sich da auch auch die Frage stellen kann, handelt es sich da wirklich um den Markthochlauf?
Es könnte auch ein Ort in Bayern sein, Markthochlauf.
Ja, genau. Oder ist es ein marktweiter Hochlauf? Weil der Markt ist ja auch schon eine Weile hochgelaufen, aber was sich in diesem Jahr...
Oder marktweiter hochfahren? Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt einmal angefangen habe zu assoziieren.
Ja, ja. Oder Markt Neukirchen. Wir sprechen drüber mit Jens Klötzer.
Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Es gibt Themen, zu denen ist schnell fast alles gesagt. Kuriositäten, einmalige Events oder bestimmte Detailentwicklungen fallen darunter. Und es gibt Überthemen und Trends, auf die man immer wieder einen Blick werfen sollte, weil sie offensichtlich ziemlich kraftvoll und vital sind.
Absolut. Und im Fahrradbereich zählt ohne Frage das Gravelbike zu diesen Überthemen, die Gerolf gerade schon angesprochen hat. Und das wird heute sicher nicht das erste und das letzte Mal sein, dass wir darüber reden. Denn auch in diesem Jahr, im Jahr 2021, hat sich in diesem Bereich der Fahrradwelt doch einiges getan. Darum dürsten wir nach Einschätzung. Und wie immer, wenn es um Technik geht, steht uns ein kompetenter Ratgeber zur Seite. Jens Klötzer vom Tourmagazin ist wieder bei uns im Studio, ganz persönlich zu Gast. Und wir sagen hallo, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, hallo.
Du bist ein ziemlich versierter Astronaut, sagt Gerolf manchmal, im Rennrad-Universum. Wie groß ist denn der Trend Gravelbike tatsächlich?
Riesig, muss man schon sagen.
Ist so.
Also es ist ein Riesentrend, sowas gab es Jahrzehnte nicht mehr. So weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Und es gibt Leute, die vergleichen das mit dem Mountainbike, das in den 80er Jahren extrem populär geworden ist. Und ja, so groß kann man ihn schon sehen.
Warum ist das so? Was ist die Ursache für diese Entwicklung?
Das ist sicher vielschichtig. Ein wichtiger ist, glaube ich, dass das ein Rad ist, das einfach viele sehr gut gebrauchen können und zu vielen benutzen können. Es ist ein simples Rad ohne große, komplizierte Technik. Ein sportliches Rad, mit dem man zügig unterwegs ist. Und ich glaube, das Rad ist dazu bestimmt, was die Leute einfach am meisten fahren wollen, nämlich weg vom Verkehr, das ist gerade ein großes Thema, weg von der Straße und eben ein bisschen Feldwege, Waldwege und eigentlich gar nicht so verblockte Trails oder irgendwelche Geröllfelder in den Alpen, wofür die Mountainbikes heute gedacht sind. Und ja, in dem Sinne greift das Gravelbike auch technisch das Ur-Mountainbike so ein bisschen auf.
Dann gehen wir doch noch mal ein bisschen in die, ja, ich sag mal, Begriffsdefinition. Ich kenne ja Leute, die würden lieber auch vom Allroad-Bike reden und so. Was ist denn jetzt eigentlich ein Gravelbike, also vom Begriff her?
Du meinst, wie es technisch beschaffen ist. Ein Gravelbike hat viele Anleihen vom Straßenrennrad. Also so Rahmenform, Schaltungstechnik und so. Das ist alles dem Straßenrennrad entlehnt. Die Übersetzungen sind ein bisschen kleiner, weil die Geschwindigkeiten geringer sind als auf der Straße. Aber ansonsten ist es dem Straßenrad oder noch mehr dem Crossrad sehr, sehr ähnlich.
Und warum nennen wir es dann nicht Straßenrad oder Crossrad? Warum kriegt es dann einen neuen Namen?
Naja, weil es nicht aus der Straße bewegt wird oder zumindest zum Teil im Gelände bewegt wird. Deswegen kriegt es einen neuen Namen. Und weil es sich auch technisch vom Crossrad unterscheidet. Das Crossrad ist Regularien unterworfen. Crossrad ist ein Wettkampfsport, der dem UCI-Reglement vom Weltradsportverband unterliegt. Und das Gravelbike muss sich nicht an diese Regel halten. Und zur Abgrenzung hat man irgendwie nach einem neuen Begriff gesucht und der hat sich unter vielen Möglichkeiten, das Allroad-Bike war auch eins davon, irgendwie durchgesetzt.
Und für die Leute, die es jetzt überhaupt nicht kennen und kein Bild vor Augen haben, kann man schon sagen, es handelt sich also um eine Spielart des Rennrades vielleicht, also so die wichtigste Eigenschaft, die augenfälligste, ein Rennlenker hat es ja auch.
Absolut, ja. Und der größte Unterschied sind dicke Stollenreifen, die das Rennrad eben nicht hat.
Jetzt hört man manchmal, dass das Gravelbike für einige Hersteller sogar das klassische Rennrad in seiner Relevanz überholt hat oder gerade dabei ist. Würdest du dem zustimmen?
Dem würde ich eingeschränkt zustimmen. Das gilt vor allen Dingen für die mittleren und unteren Preisbereiche. Also da, wo Hobbysportler früher Rennräder gekauft haben, um damit sportlich unterwegs zu sein, ein bisschen zu trainieren, mal auf Reisen zu gehen und so, da wird immer mehr zum Gravelbike gegriffen. Und das zeigt sich auch so in dem Portfolio der Hersteller, dass das preiswerte Gravelbike oft das preiswerte Rennrad ersetzt. Also das Rennrad wird ein High-End-Thema, da wird in den oberen Preisregionen immer noch gut Gas gegeben, aber gerade in den mittleren und unteren Preisregionen eher wenig und da ist das Gravelbike eben auch sehr beliebt bei den Kunden.
Das heißt, dass auch sowas wie das Einsteiger-Rennrad, das klassische, eher zurückgedrängt wird?
Absolut, ja. Das sieht man auch auf der Straße, wenn man da so neue Räder rumfahren sieht. Das sind immer häufiger Gravelbikes und das erschließt sich auch, weil die einfach vielseitiger sind als so ein Rennrad. Also ich kann Schutzbleche dran bauen, das ist bei einem Rennrad oft nicht möglich, weil der Platz zu knapp ist. die breiten Reifen geben gerade Anfängern eben auch Sicherheit, auch im Straßenverkehr oder im Stadtverkehr bei Bordsteinkanten und so weiter. Und ich kann auf so einem Gravelbike ja auch vieles machen. Also wenn ich da schmalere Reifen draufziehe, bin ich einem Rennrad sehr, sehr nahe. Und deswegen ist das Gravelbike für viele das richtigere Gerät.
Droht dem Gravelbike da auch sowas wie die Baumarktisierung des Fahrrads, so wie dem Mountainbike in den 90ern? Ich erinnere mich daran, war so ein bisschen so?
Ja, ich würde sagen, im Moment noch nicht, weil es die Schaltungstechnik noch nicht so billig gibt oder in so billigen Ausmaßen. Alles, was so Rennlenker, Schalthebel sind, das ist schon eher hochwertig und deswegen sehe ich das im Moment noch nicht. Aber so groß wie der Trend im Moment ist, kann passieren, ich weiß es nicht.
In diesem Jahr, 2021, da hat sich ja im Segment Gravelbike wirklich nochmal so einiges getan, einiges bewegt. Wir würden das gern mal mit dir so ein bisschen abklopfen jetzt hier. Aus unserer Sicht sind da so drei Schwerpunkte vielleicht zu erkennen. Da ist die Diversifizierung der Spielarten des Gravelbikes. Also es gibt immer mehr Unterarten, Untertypen. Und dann gibt es technische Entwicklungen wie Federgabeln und versenkbare Sattelstützen zum Beispiel von Großserienherstellern. Und drittens vielleicht der Weltradsportverband UCI, du hast es ja auch schon angesprochen, führt mit der Gravel World Series jetzt eine Rennkategorie für Gravelbikes ein. Beginnen wir mal ganz vorne bei der Diversifizierung. Was findet denn da statt, also bei der kleinteiligen Entwicklung? Wie viele Unterarten des Gravelbikes kannst du überhaupt schon identifizieren? 327 oder?
Nee, so viele sind es nicht. Ich würde mal sagen grob zwei. Aber die Grenzen sind wahnsinnig fließend. Also dadurch, dass es wirklich keine klare Definition dieses Rades gibt, sondern eben nur die groben Leitplanken, die ich vorhin genannt habe, kann natürlich jeder Hersteller sein eigenes Ding da interpretieren. Und da gibt es jetzt schon einige unterschiedliche Strömungen. Also einmal so diese relativ preiswerten und ganz einfachen Gravelbikes, die sind ein bisschen komfortabler ausgelegt. Und das sind eben die, die so dem Hobbysportler gerichtet sind. Es gibt aber auch mittlerweile eine, ich würde sagen, schon eine eigene Kategorie Wettkampfräder. Also Gravelbikes, die wirklich auf Rennbetrieb ausgelegt sind. Da gibt es aerodynamische Bemühungen, da gibt es sportliche Sitzpositionen, etwas größere Übersetzungen und so weiter. Schnelle Reifen, wirklich High-End-Material und die Dinger sind dann auch ziemlich teuer. Und was man auch noch so sehen kann, sind Gravelbikes, die immer mehr Richtung Geländebetrieb gehen. Also immer dickere Reifen, die können Mountainbike-Formate aufnehmen. Und ja, das Einzige, was sie dann noch vom Mountainbike eigentlich unterscheidet, ist ein Rennlenker. Ansonsten sind sie dem auch schon sehr ähnlich.
Und all die Typen und Spielarten, die du jetzt genannt hast, sind die untereinander abgegrenzt? Kann man das immer klar zuordnen?
Nee, überhaupt nicht. Also das, klar, bei dem einen oder anderen kann man es klar zuordnen. So ein richtiges Renngerät, was jetzt mit Aero-Rahmen kommt und so. Aber dazwischen gibt es alles. Also das ist extrem fein abgestuft. Und ja, deswegen ist es auch so schwierig, von klaren Kategorien zu sprechen. Also je nach Hersteller findest du da ganz unterschiedliche Einsatzgebiete. Ja, wobei der Einsatzgebiet eigentlich eng ist, aber dazwischen ist quasi stufenlos.
Bleiben wir mal ein bisschen bei den Herstellern. Shimano zum Beispiel hat ja schon seit einiger Zeit die Gravel-Schaltgruppe GRX im Angebot. SRAM hat in diesem Jahr mit der XPLR-Serie Explore nicht nur spezielle Antriebe, sondern eben auch Federgabeln und eine versenkbare Sattelstütze vorgestellt. Wie schätzt du denn den Bedarf für solche Komponenten tatsächlich ein?
Also der Bedarf für die Antriebe, für die Schaltungen, der ist schon da. Also ich brauche da andere Übersetzungen als beim Straßenrad und ich brauche andere Bedienhebel als beim Mountainbike. Und das zu kombinieren, das ist eben der Aufgabe hier der Gruppenhersteller, dass man da nicht basteln muss, wie man es früher oft beim Gravelbike gemacht hat oder mit viel zu großen Übersetzungen mit Straßenkurbel unterwegs ist oder so. Und da ist das Angebot inzwischen breit und gut. Was jetzt so diese Federgabeln und versenkbaren Sattelstützen angeht, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob sich das wirklich durchsetzt. Also dem einen oder anderen erscheint es nicht zu Unrecht ein bisschen absurd, warum man jetzt so ein eigentlich einfaches Rad, was ja auch von seinem gewissen Minimalismus lebt, den es vom Straßenrad übernommen hat, warum man das jetzt so wieder verkomplizieren soll, wie man das mit dem Mountainbike gemacht hat. Viele Nutzer sind ja auch vom Mountainbike weg, weil ihnen das zu komplex geworden ist, da irgendwelche Fahrwerke und Federgabeln einzustellen und die Technik da immer schwieriger zu handeln geworden ist. Und das sind im Moment auch noch Einzelfälle, wo man sowas sieht, Gravelbikes mit Federgabeln. Ich bin gespannt, ob sich das durchsetzen wird. Es bringt auch eine Menge Nachteile mit sich.
Welche Nachteile zum Beispiel?
Ja, das Rad wird zum einen schwerer, das Rad wird technischer. Das ist ein Teil, das kaputt gehen kann, um das ich mich kümmern muss. Und wenn ich auf das, oder wenn ich zum Gravelbike gekommen bin, weil es schon so ein schönes, einfaches, leichtes und schnelles Rad ist, dann ist so eine Entwicklung da eigentlich fehl am Platz. Ich kenne aber auch positive Stimmen, die darüber froh sind, wenn auf einer Geröllstrecke die Hände nicht so wehtun. Und ja, man muss sehen, ob sich das flächendeckend durchsetzen kann oder ob es eine Eintagspflege bleibt.
Zumal ja auch gerade die Federgabeln jetzt im Vergleich zum Mountainbike wahnsinnig kurze Federwege haben. Wir sprechen da ja über Modelle, die haben teilweise 30 mm Federweg. Da würde man jetzt vielleicht aus unserer Sicht erstmal sagen, was soll das? So viel ist das nicht. Vielleicht hast du es ja schon probiert. Was würdest du sagen? Kann das trotzdem was? Kann so eine Gabel was?
Also natürlich kann so eine Gabel was. Die Hersteller haben wahnsinnig viel und lange Erfahrung im Federgabelbusiness, die das machen. Und die können natürlich auch eine gute Federgabel bauen, die nur 30 mm Federweg hat. Die ersten Mountainbikes hatten auch nicht mehr. Und die kann schon Schläge wegnehmen, also so Schlaglöcher, Wurzeln und sowas. Das ist jetzt nichts, um irgendwie Downhill-Trails runterzufahren, aber sie kann auf so einer Feldwegstrecke, wenn man da drüber ballert, schon ein bisschen die Schläge wegnehmen. Ich muss aber auch sagen, dass das andere Systeme, die deutlich simpler, leichter und optisch nicht so offensichtlich sind, auch können. Also es gibt gefederte Vorbauten oder am Gabelkopf gefederte Modelle, die nicht so auftragen, sage ich mal. Die haben vielleicht noch 15 oder 20 mm, aber das bringt schon eine ganze Menge. Und sie sind nicht technisch so aufwendig.
Und vom Mountainbike kennt man ja auch die versenkbaren Sattelstützen. Da gab es am Anfang auch viele Menschen, die gesagt haben, so, das ist völlig sinnlos, das brauche ich nicht. Ich bin hier sowieso schon der Trailgott und so ein komisches Gerät, so eine Schnippi-Stütze braucht es da nicht. Wie siehst du das Thema am Gravelbike?
Also da bin ich fast noch skeptischer als bei einer Federgabel. Aber vielleicht ist das auch dem geschuldet, dass ich einfach eine Fahrtechnik habe über viele Jahre, wo ich sowas nicht brauche. Man muss dazu sagen, diese Gravelbike-Sattelstützen, die sich versenken lassen, die haben auch viel weniger Hub, sagt man, als bei Mountainbikes. Ja, das sind auch nur wenige Zentimeter. Ja, wenn sich damit Anfänger sicherer fühlen, wenn sie ein bisschen tiefer sitzen auf steilen Abfahrten, dann kann das schon sein, dass sie da Sinn machen. Andererseits sind die meistens nur an High-End-Bikes verbaut und auch in der Bedienung schwierig. Ich würde es mir nicht ans Rad bauen.
Da muss ich mal die ganz dumme Frage stellen. Was ist das überhaupt genau, so eine versenkbare Sattelstütze?
Das ist eine Sattelstütze, die sich so ähnlich wie ein Bürostuhl absenken lässt, indem man an dem Hebel zieht und dann sitzt man ein bisschen tiefer. Und der Effekt ist, dass die Gewichtsverteilung ein bisschen hecklastiger ist und man nicht so dieses Ich-kipp-über-den-Lenker-Gefühl hat, wenn man einen steilen Berg runterfährt.
Jetzt ist das Wort Mountainbike natürlich auch schon ein paar Mal gefallen. Und es gibt ja so ein paar Menschen, die halten Gravelbikes mit solchen Komponenten auch für wiedergeborene Mountainbikes der 90er. Vor allem, wenn man dann noch weiterdenkt und auch noch gerade Lenker zum Beispiel dran sind. Ist da was dran oder hinkt der Vergleich eigentlich?
Das ist überhaupt nicht weit hergeholt. Ich finde, der Vergleich hinkt wenig. Also sowohl von der Technik, auch das Mountainbike kam ursprünglich mit Straßenradkomponenten und wurde dann irgendwie aufgebohrt mit immer breiteren Reifen und die Geometrien verändert und so. Und das Gleiche passiert beim Gravelbike-Rad auch. Ich bin aber skeptisch, dass dem Gravelbike irgendwann flächendeckend gerade Lenker verschrieben wird, weil dann wäre es kein Gravelbike mehr, sondern dann hätten wir ein Hardtail-Mountainbike mit Stargabel, wie wir es früher schon hatten. Ohne jetzt die Sinnfrage zu stellen, natürlich macht so ein Rad auch Sinn. Viele kommen mit einem geraden Lenker besser zurecht, weil er sich viel sicherer anfasst und viel praktischer ist für manche.
Danke.
Aber
Gravelbike rollt die Augen. Aber okay, ja. Ich kann das aber verstehen tatsächlich, ja. Gerade zum Einsteigen oder so. Aber ja.
Aber das Gravelbike wäre kein Gravelbike mehr, wenn es nicht über einen gebogenen Lenker verfügen würde.
Das ist doch mal eine Aussage hier im Antritt bei Detektor FM. Wir haben Christian hat vorhin noch ein anderes Thema angesprochen und du auch schon touchiert. Die UCI, der Weltradsportverband, führt eine Rennserie für Gravelbikes ein. Wie soll die aussehen? Was weißt du darüber?
Ich weiß noch nicht viel darüber. Ich glaube, es sind bisher nur wenige Rennen, irgendwie irgendwas zwischen 3 und 5, und dass die Distanzen relativ lang sind. Sicher auch, um sie vom Cross abzugrenzen, wo die Distanzen sehr, sehr kurz sind, wo man eben nur eine Stunde fährt auf einem eng abgesteckten Kreis, Rundkurs. Und die Gravel-Rennen unterscheiden sich eben hauptsächlich durch ihre Länge und sicher auch durch den Parcours. Also da werden nicht so Hindernisse im Weg sein, wo man absteigen muss, sondern das wird wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie ein Straßenrennen, nur eben auf Schotterstraßen.
Du hast vorhin beim Crossrad angesprochen, dass das natürlich ja unter anderem, weil es solche Rennen gibt, ziemlich stark reglementiert ist. Wird das dann auch beim Gravelbike passieren oder was hat das für Folgen, wenn so eine Rennserie kommt?
Also das hat natürlich Folgen, dass das Material reglementiert wird. Die UCI ist immer darauf bedacht, dass da Chancengleichheit herrscht, was das Material angeht. Und auch da wird es Regeln geben. Wie die konkret aussehen, kann ich noch nicht sagen. Das wird hauptsächlich um Reifenbreiten gehen. Wir sehen nur, so ein bisschen Vorbote davon ist, dass inzwischen Gravelbikes auf den Markt kommen, die ein UCI-Siegel am Sitzrohr haben. Das heißt, sie entsprechen den im Moment geltenden Regeln. Das bezieht sich hauptsächlich auf die Rahmenform. Die haben halt diesen typischen Diamantrahmen, was anderes darf man da nicht bauen. Aber da wird es auch bezüglich der Reifenbreite Regeln geben. Wie die jetzt aussehen werden, weiß ich noch nicht. Mit Sicherheit wird es breiter als beim Crossrad, wo bei 33 mm Schluss ist.
Und gerade deswegen, weil da eben neue Regeln ins Spiel kommen, gibt es natürlich auch ein gespaltenes Echo auf dieses neue Format. Also es gibt die Befürchtung, dass damit die weitere Entwicklung in so ein zu enges Format gepresst wird und dass diese Professionalisierung auch so einen gewissen ursprünglichen Spirit verdrängen könnte. Ohne dass man jetzt vielleicht genau sagen könnte, wie der aussieht. Aber kannst du mit dieser Kritik etwas anfangen?
Ja, das kann ich schon ein bisschen verstehen. Wenn man da jetzt schon lange dabei ist oder sehr, sehr früh dabei war, vielleicht sogar diesen Sport oder diese Disziplin irgendwie mitgeprägt oder geformt hat, dass sich da jemand da so einmischt und meint, da jetzt die Deutungshoheit zu haben, kann ich schon mir schon vorstellen, dass man da Kritik dran übt. Andererseits würde die UCI keinen guten Job machen, wenn sie sich nicht auch dieser Disziplin, so sie denn sportlich ausgeübt wird oder eben wettkampfmäßig betrieben wird, nicht annehmen würde. Die andere Seite mit der Medaille wäre dann die Kritik, dass sich die UCI ja nicht darum kümmert, was hip ist oder was gerade in ist, wenn sie das Gravel-Thema außer Acht lassen würde und irgendwann stünden sie als veraltet da.
Dann bleiben wir mal beim Wettkampfcharakter vielleicht auch. Also es gibt ja auch einige Profi-Rennställe, die das Thema natürlich auch längst für sich entdeckt haben und auch bei wichtigen Rennen wie zum Beispiel dem Unbound Gravel in Kansas mitfahren. Das spielt natürlich auf der anderen Seite auch wieder für Amateurfahrerinnen und Amateurfahrer die Siegchancen. Ne? Also ist das ein Problem oder ist es gerade attraktiv, wenn so ein besonders breites Leistungsspektrum am Start ist und natürlich noch mehr Menschen das irgendwie entdecken?
Also ich finde, es kann dem Thema Fahrrad überhaupt nur gut tun, wenn diese Sportart eben populär wird und auch als Rennen populär wird, wenn das Zuschauer anzieht, wenn das vielleicht Leute dazu verleitet, selbst aufs Rad zu steigen. Man hat auch in der Vergangenheit gesehen, es ist ja vielen Disziplinen schon so gegangen, ein Problem ist das in der Regel nicht. Also man sucht sich dann vielleicht nicht die hochkarätigsten Rennen aus, weil man dort keine Siegchancen mehr hat, aber es wird auch in dieser Disziplin mehr als genügend Hobbyrennen geben, wo man dann eben in seiner entsprechenden Leistungsklasse mitfahren kann.
Und apropos Rennen und Hobbyrennen, eigentlich müssten wir hier noch eine vierte Entwicklung skizzieren. Das machen wir einfach. Du hast vorhin schon erwähnt, dass das Gravelbike auch sehr stark an das Cyclocross-Rad, das Querfeld-Einrad angelehnt ist, sich auch irgendwie daraus entwickelt hat. Jetzt hat man gesehen, dass in den letzten Jahren die Cyclocross-Modelle eher weniger wurden bei den großen Herstellern oder bei vielen Herstellern. Und ganz aktuell sehen wir auch Modelle, die so in der Mitte dazwischen positioniert werden. Also wo auch sehr teure Räder rauskommen, wie zum Beispiel von Specialized und ein ehemaliges Querfeld-Einrad dann so als Mischwesen aus Gravel und Cross bezeichnet wird. Will man sich da einfach Entwicklungskosten für verschiedene Sparten sparen oder ist das einfach so eine Kannibalisierung, dass das Gravelrad jetzt seine Eltern auffrisst?
Also eher Ersteres, glaube ich. Es ist schon jetzt so, dass das Crossrad wirklich krass in eine Nische zurückgedrängt wird. Das war, bevor es den Begriff Gravelbike gab, war es ja das Gravelbike eigentlich. Es war total populär, es wurde mit Schutzblechen und Gepäckträgern verkauft in wahnsinnig günstigen Preisklassen. Viele sind damit auf Reisen gegangen und haben eben genau das gemacht, was man heute mit Gravelbikes macht. Und inzwischen ist es nur noch eine Profisportnische, wo so ein paar hauptsächlich Holländer und Belgier irgendwie im Winter im Kreis fahren und sich mit Schlamm bespritzen. Und dafür lohnt sich jetzt nicht mehr irgendwie diese riesigen Entwicklungskosten. Und deswegen ist es durchaus schlau, so ein Rad zweigleisig zu entwickeln. Und das macht nicht nur Specialized, das sehen wir inzwischen bei 2, 3, 4 Herstellern so, dass diese Räder als Gravelbike konzipiert sind, aber so ein bisschen zurückgenommen. Und ich glaube, das werden wir noch häufiger sehen.
Also wenn ich vorhin mit den Augen gerollt habe, und zwar nur kurz, dann ist das jetzt die Stelle, an der Christian Bollert seit mindestens einer halben Minute mit den Augen rollt. Lass es raus.
Ja, da muss ich natürlich als alter Cross-Aficionado natürlich nochmal zumindest nachfragen, woran es denn liegt, dass irgendwie das Crossrad, was ich persönlich ja nach wie vor wahnsinnig cool und super praktisch finde, dass das jetzt auf einmal so das hässliche Entlein geworden ist und das Gravelbike so rechts, links gleichzeitig alles überholt.
Also hässlich habe ich nicht gesagt und das werde ich auch nie sagen, eigentlich zu fast keinem im Fahrrad. Aber es ist einfach eine Nische. Und man kann ja auch großer Fan von einer Nische sein. Vielleicht sogar, weil es eine Nische ist. Aber ja, die Bikes sind sich einfach so wahnsinnig ähnlich. Es ist wirklich nur, es passt nur ein Blatt Papier dazwischen, zwischen Crossrad und Gravelbike. Da geht es irgendwie um Millimeter Tretlagerabsenkung, ein paar Millimeter Reifenbreite, um wenige Zehntel Grad Lenkwinkel und so, die sich jetzt so das ideale oder von der alten Schule gelernte Crossrad von dem heutigen Gravelbike unterscheidet. Da ist nicht so wenig dazwischen, dass sich einfach da zwei Plattformen oft nicht rentieren.
Und nachdem wir jetzt über so viele Querverbindungen gesprochen haben, würde ich einfach gerne mal noch eine These in den Raum stellen. Also wir haben gesagt, das Gravelbike verdrängt so das Einsteigerrennrad, weil es irgendwie praktisch ist. Wir haben gesagt, es gibt starke Mountainbike-Einflüsse und teilweise ist es eigentlich nicht mehr so groß zu unterscheiden, bis auf die Lenkerform. Jetzt haben wir auch noch gehört, mit dem Cyclocross-Rad hat es auch viel gemeinsam. Jetzt gibt es die einen, die sagen, ja, alter Wein in neuen Schläuchen, da muss was verkauft werden. Man könnte aber vielleicht auch sagen, das ist so nicht nur best of both worlds, sondern, ich will nicht sagen all worlds, aber so die Entwicklung der letzten Jahre in den einzelnen Bereichen zusammengefasst, könnte man das auch sagen?
Das trifft es sogar eher, finde ich. Also das mit dem alten Wein ist auch nicht ganz falsch. So, die Technik war ja im Grunde schon da. Aber er wurde schon wirklich nochmal krass verfeinert. Das muss man ganz klar sagen. Und naja, letztlich muss man auch sagen, dass so ein neuer Begriff so einem Rad ja letztlich auch zum Durchbruch verholfen hat. Also das Crossrad, was jetzt nicht viel schlechter war und sich genauso gut hat benutzen lassen, hat es nicht geschafft, so einen Boom auszulösen, so einen Fahrradboom auszulösen, so viele Leute auf die Feldwege zu bringen. Das Gravelbike dann schon. Und vielleicht braucht es da einfach nochmal einen neuen schlagenden Begriff, um die Leute anzuziehen.
Zynische Frage, reden wir in 5 Jahren wieder über das Crossfahrrad? Nee.
Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass das Gravelbike so einschlagen wird? Also da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Wer weiß, vielleicht reden wir auch über Zeitfahrräder.
Und jetzt haben wir in den 90er Jahren angefangen, die haben wir hier schon benannt. Wir haben darüber gesprochen, was sich in diesem Jahr alles so entwickelt hat im Bereich Gravelbike. Mal noch ganz vorsichtig, gehen wir nochmal ein Stück in die Zukunft. Wie sieht die Zukunft des Gravelbikes aus?
Naja, ich glaube, dass sich so diese Strömungen, die es da jetzt schon gibt und was man in der Fahrradbranche in der Vergangenheit öfter festgestellt hat, dass das noch zunehmen wird. Also, dass jeder da so ein bisschen rumexperimentieren wird und ein bisschen was anderes als der Konkurrent auf den Markt bringen wird. Aber was bleiben wird, ist, glaube ich, so dieses Preis-Leistungs-Thema, dass wir Räder, leistbare, bezahlbare Räder sehen, die in großen Mengen auch verkauft werden. Ich glaube nicht, dass es noch mehr in Richtung Gelände gehen wird, weil wir sind schon sehr nah am Mountainbike und das Mountainbike ist auch ein gutes Rad. Warum sollte das aussterben?
Und vorhin hast du gesagt, beim Rennrad wird eigentlich nur so das High-End-Modell übrig bleiben. Ist das wirklich, kann man das so zugespitzt sagen?
Das ist ein bisschen arg zugespitzt, aber leider ja. Also es wird ein Hochpreisthema, es wird ein Rennsportthema. Ich glaube, so diese Marathon-Komforträder, die jetzt eigentlich noch ziemlich populär sind, ich glaube, dass die auf dem Rückzug sein werden und weniger verkauft werden. Und der Straßenradsport doch wieder verstärkt ein Wettkampfthema wird. Und dann hauptsächlich für die Profis entwickelt wird, ja. Es wird zwar auch Preisklassen drunter geben, für Hobbyrennfahrer, aber dass wir uns für 999 € ein Straßenrennrad mit Alurahmen und Shimano 105 irgendwie kaufen können, glaube, die Zeiten sind vorbei.
Man nehme ein bisschen 90er Jahre Mountainbike, eine ordentliche Portion Crossrad und natürlich auch einige gute Eigenschaften des Rennrades, tue das alles in einen Mixer, schütt noch ein bisschen Schotter oben drauf und heraus kommt das Gravelbike. Wir haben darüber gesprochen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Und ja, Christian, bist du immer noch betrübt?
Nö, konservativ. Aber Dankeschön.
Ja. Vielen Dank, Jens.
Danke euch auch.
Dieses Gespräch, das haben wir vor 2 Tagen aufgezeichnet. Und als ich heute zum Zahnarzt gefahren bin, ist es mir nochmal durch den Kopf gegangen. Und zwar habt ihr beiden, Jens und du, glaube ich, erwähnt oder du hast die Frage gestellt, ob dem Gravelbike sowas wie die Baumarktifizierung
droht.
Ja,
das habe ich gefragt. Ja,
ja, ich habe mich dann gefragt, wo ist eigentlich das Drohpotenzial dabei? Also was assoziierst du, was assoziiert man damit, wenn so ein Rad im Baumarkt erhältlich ist?
Na, ich kann mich so dunkel an die 90er Jahre erinnern. Da gab es dann immer so, also das war so ein geflügeltes Wort bei uns in Potsdam und Berlin, so ein Baumarktfahrrad, so für 150 Mark irgendwie alle Teile nur, naja, nicht besonders hochwertig, also so günstig wie möglich logischerweise zusammengeschraubt. Und es war immer so ein bisschen, schwang damit so ein enttäuschtes Gefühl mit, wenn man ja Weihnachten sich ein neues Fahrrad gewünscht hat und man hat nur oder ein Baumarktfahrrad bekommen, was dann auch relativ schnell wieder kaputt gegangen ist und so. Also es hat irgendwie einen negativen Touch im Sinne von nicht nachhaltig, hält nicht lange, fällt schnell auseinander, hat billige Komponenten und so. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es überhaupt noch im Baumarkt Fahrräder gibt, aber wahrscheinlich schon.
Das weiß ich auch nicht genau. Aber klar.
Also, aber es gab so eine Phase, da gab es im Baumarkt Mountainbikes. Wurden so verkauft.
Ich verstehe, was du meinst. Mir ging dann nur durch den Kopf, so angesichts auch dieser Preisentwicklung, die wir ja zu beobachten haben. Ja, also es gibt jetzt auch Gravelbikes, die 5-stellig kosten und da schöpft man gerne ab und nimmt gerne mit. Da habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ist es ja gar nicht so verkehrt, wenn es so ein Gerät auch zum sehr günstigen Preis gibt, Klammer auf, wenn es solide Technik ist, die lange funktioniert, lange hält und wenn es, das ist immer wahrscheinlich noch mehr bei so, wie sagt man, Wolkenträumen, Wolkenkuckucksheim, wenn es dann auch unter Bedingungen hergestellt ist, die vertretbar sind.
Markthochlauf,
wobei man sich da ja auch nicht sicher sein kann, wie das bei den teuren Modellen ist. So, ne? Aber grundsätzlich...
Da habe ich auch nichts dagegen. Also gegen ein günstiges Massenprodukt sozusagen. Wenn man das jetzt mal so sagen will.
Ja, weil warum sollte es nur den, ich nenne sie mal wieder, den Hipstern mit den gut gefüllten Brieftaschen vorbehalten sein, irgendwie so ein cooles Gravelbike zu fahren?
Definitiv, ja.
Ich finde es eigentlich total gut, wenn das für viele Menschen erhältlich ist, weil es halt einfach so ein praktisches Fahrrad ist, weil es einfach so gut funktioniert. Und ich habe nämlich neulich noch was festgestellt, als was auch funktioniert.
Und zwar?
Da war ich wirklich überrascht, es funktioniert als Schlachtruf.
Gravelbike.
Ja, fast. Also hier war...
Gravel.
Nee, Stadtradeln, ne? War jetzt in Leipzig irgendwann im September, glaube ich. Das ist
eine deutschlandweite Aktion, Stadtradeln.
Genau, in Leipzig gibt es dann immer, ich denke Ende September, die Radnacht. Mhm. Und da ist der Leipziger Ring, der Innenstadtring und Teile von anderen großen Straßen, die sind dann gesperrt von Autoverkehr. Und dann fährt man da, fahren tausende Radfahrer da mit und ich bin da mitgefahren mit meinem Tandem. Ich muss es mal wieder erwähnen, es tut mir leid.
So,
und wir fahren da mit und nähern uns einer Gruppe junger, tätowierter, bebarteter Menschen. Also so, wie es im Buche steht.
Hipster. Ja, sahen so aus.
Genau.
Phänotypische Hipster.
Sahen so aus. Und tätowierte Waden natürlich auch. Also alles, was so dazugehört. Und man sah auch, sie saßen auf so, naja, neuen mittelpreisigen Geräten, also die schon irgendwie ein paar tausend Euro gekostet haben. Und die sahen dann uns auf diesen Tandem und die haben sich gar nicht mehr eingekriegt. Die haben das Gerät gesagt, oh, und das habe ich ja noch nie gesehen. Und sind dann weitergefahren. Und dann haben die wirklich da uns hinterher geschrien, Gravel. Und ich war völlig...
Vielleicht hören die auch den Antritt einfach und wissen, dass du
das glaube ich
Allroad-Bike-Fan bist.
Keine Ahnung. Mhm. Ich habe bloß gedacht, was ist das für ein... Das ist doch...
Du fandest es gut, den Schlachtruf Gravel.
Ich finde es als Phänomen total interessant, dass so ein Rad, also erstens zu so, ne, dass das einfach so hip ist und man das gerne besitzen will und dass man das dann auch noch so in dieser Situation war das vielleicht nur, dass man das als Schlachtruf nutzt und sich offensichtlich so damit mit diesem Klammer auf verunfallten Begriff so identifiziert. Das finde ich einfach als Phänomen interessant.
Würdest du denn mittlerweile so weit gehen und dein Tandem Gravel Tandem nennen?
Das ist mir völlig egal.
Aber ist es eins?
Ja, kannst du alles so nennen. Das ist Hauptsache, es macht Spaß und es funktioniert. Ja. Das tut's ja.
Hat's einen Rennlenker eigentlich?
Ja, zwei.
Ja. Also. Naja, ich versuche jetzt nur die Begriffsdefinition nochmal
nachzuvollziehen. Begriffsdefinition. Ja, das Thema ist auch irgendwann durch. Ich finde es nur interessant, wie stark gerade diese Identifikation damit ist. Und natürlich kann man sich auch fragen, hört es irgendwann auf? Hört das durch eventuell die Baumarktifizierung auf? oder hört es durch was anderes auf? Oder, das könnte halt auch sein, dass es einfach wirklich so gut ist, weil es so viele Sachen kombiniert, wie wir das auch besprochen haben.
Es hört nie auf.
Ja, das ist einfach ein sehr wichtiges und praktisches
Glaube ich nicht. These von mir, glaube ich nicht. Es kommt wieder irgendwas anderes. Vielleicht kommt BMX nochmal oder so.
Ja, aber wenn du auf den Kern des Ganzen schaust, also ein BMX hat halt einen eingeschränkten Einsatzbereich. Das Pudelskern. Ein BMX hat halt einen eingeschränkten Einsatzbereich. Ne? Ist cool, kann man wahnsinnig krasse Sachen mitmachen.
Aber wenn alle Influencer auf TikTok und Insta jetzt auf einmal BMX fahren.
Ja gut, dann gibt es das im Baumarkt, dann genau. Ist es auch vorbei. Nee, ich glaube, dass wirklich die Essenz des Gravelbikes, der Kern, worum es geht, schnell, zügig, spaßig über alle möglichen Wege fahren.
Und kaputtbar.
Das ist so, ja, das ist so gut. Das ist
auch, kann auch nicht von der Markthochlaufphase kann es nicht zerstört werden.
Nee, glaube ich eigentlich nicht.
Ich sag mal so, ich verspreche nicht zu viel, wenn wir sagen, in den nächsten Jahren werden wir genau das beobachten.
Genau, Stück für Stück machen wir das hier jeden Monat und zwar jeden Monat zweimal. Das bedeutet auch, es ist die nächste Ausgabe dieses Fahrrad-Podcasts für alle Unterstützer und Unterstützerinnen auf Steady und Apple Podcasts am 12. November gibt und für alle anderen am 19.11. Bis dahin erreicht ihr uns wie immer unter antritt@detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Facebook und Instagram.
Absolut. Und wer uns noch nicht bei Steady oder Apple Podcasts Abonnements folgen sollte, dem raten wir das und ihr natürlich. Also macht es gerne. Wir freuen uns drüber. Wir sind immer noch platt und begeistert, wie viele Leute das mittlerweile schon machen. Das ist echt richtig, richtig cool. Und übrigens auch bei Instagram folgen uns immer mehr Menschen. Das ist Wahnsinn.
Und wir brauchen für Instagram einen neuen Aufruf.
Das stimmt. Und du hast schon eine Idee.
Ja.
Ja. Ich wollte ja einfach sagen, nee, machen wir was mit Lastenfahrrädern. Nee, aber du sagst, nee, wir machen was noch Besseres.
Ja. Na, ich will Kuchenbilder.
Ach.
Ja, ich will für Christian in dieser harten Zeit Bilder, die was mit Radfahren und Kuchenessen zu tun haben, um Christian auch ein bisschen einfach zu unterstützen, zu motivieren, vielleicht andere Bäckereien und Cafés ihm zu zeigen, wo er auch mal hinfahren kann. Wir haben ja schon beim letzten Mal gehört, in Belgien hat er das auch schon ausprobiert. Also der ist da gut unterwegs und deswegen sage ich in diesem Monat bitte das Thema Kuchen.
Kuchen und Fahrrad, alles, was damit zu tun hat, ist wirklich auch ein gutes Thema, weil wenn ich jetzt mal länger drüber nachdenke, nicht nur in jüngerer Vergangenheit, sondern tatsächlich in älterer Vergangenheit, als ich noch in Kleinmachnow Fahrrad gefahren bin, beim RC Kleinmachnow, dem Crossverein mit guten Crossfahrrädern von Cosmo meistens, da sind wir auch oft auf Trainingsausfahrten im Winter unterwegs gewesen oder eben dann bei Rennen, wo es so selbstgebackenen Kuchen der Eltern gab. Und dann gab es immer so einen Tee. So nach 50, 60 Kilometern und ein Stück Kuchen. Fantastisch. Und konnte eigentlich fast jeder Kuchen, selbst ein ganz einfacher Marmorkuchen hat da geschmeckt wie, weiß ich nicht, die beste Sahnetorte.
Ja, das sind also, halt so Kindheitsprägungen.
Ja, ja, ja. Ja,
das wie bei mir mit den Schienenfahrzeugen kriegst du auch nicht mehr raus.
Ja?
Bei Christian ist halt Kuchen. Ja. Was ist nun besser?
Wir wissen es nicht. Ja. Ich bin jetzt inoffiziell bei Instagram auch schon der Kuchendetektor übrigens.
Ja, hast du neulich schon erwähnt.
Hashtag. In diesem Sinne. Ich freue mich auf alle Bilder und ich halte mich erstmal zurück mit eigenen Kuchenbildern. Was mich aber tatsächlich noch interessieren würde, wir haben es am Anfang ja schon kurz angesprochen, du warst südwestlich von Leipzig im Urlaub in Frankreich und dort gibt es ja auch sehr guten Kuchen, zum Beispiel Zitronentart. Hast du dort guten Kuchen gegessen in deinem Urlaub und wo warst du überhaupt?
Ich war in den Vogesen, eine Nord-Süd-Befahrung der Vogesen von Mannheim bis Basel.
Ballon d'Alsace?
Natürlich.
Ja, natürlich. Ach, das darf man, naja, egal. Aber gab es guten Kuchen? Das würde mich auch interessieren.
Nee, es gab mehrmals Eclair.
Oh,
ja.
Ja.
Haben wir uns gegönnt, das hat uns so angelacht. Also es sieht schon...
Also ganz ehrlich, Eclair in ostdeutschen Bäckereien ganz oft furchtbar, finde ich.
Trocken, staubig.
Genau, aber in Frankreich...
Christian, es war ein so Gericht. Cremig. Es war so cremig. Und es war auch so.
Mit Vanille und Schoko und so? Also verschiedenste Variationen.
Ich habe meistens
auch
Kaffee genommen.
Boah, nee, das macht man nicht.
Doch, habe ich gemacht. Und mein
Wer Kaffee-Eclair ist, der isst auch kleine Kinder.
Na dann. Mein lieber Mitfahrer Björn, der hat Vanille.
Ah, Björn. Genommen, ich kenne Björn nicht, aber ich habe jetzt schon große Sympathien für Björn.
Ja, Björn ist ein sehr guter.
Schöne Grüße an Björn.
Ja.
Also Eclair gab es mehrfach. Also jeden Tag eins mindestens?
Nee, ich glaube dreimal.
Insgesamt?
Ja.
Ja, das reicht auch. Und noch irgendwas anderes?
Ja.
Ja?
Ja.
Was gab es noch an Kuchen?
Ach so, an Kuchen?
Ja.
Nee, an Kuchen nicht. Ich habe mir das nicht alles so gemerkt, aber es gab andere Erlebnisse. Hm.
die Patisserie. Oh, ich muss jetzt sofort an Frankreich und Kuchen denken. Es tut mir so, leid,
erzähl doch mal was
zum Thema Fahrradfahren. Das interessiert vielleicht andere Leute.
Ja, ich sag dir jetzt was, womit du vielleicht nicht rechnest, wenn du an Vogesen und Frankreich in Radfahren denkst.
Sauerkraut.
Wir sind nach Mannheim gefahren mit dem Zug, sind dann Pfälzerwald einen Tag bis kurz vor die französische Grenze und sind dann nach Frankreich. Geht dann so über in die Vogesen und fahren da so eine kleine, ich will es nicht Passstraße nennen, weil dafür war es eigentlich zu niedrig, ne? Aber in so einen Talschluss hoch, so eine Überfahrt und halten da oben kurz an und trinken was und schauen die kleine Asphaltstraße entlang, die wir fahren wollen. Und da sehen wir stehen zwei Wölfe.
Schön.
Ja, also vermutlich zwei Wölfe.
Oder große Hunde.
Es war auf jeden Fall so, dass ich da so hingucke und sage, sag mal, siehst du das auch? Und ja, ich sehe das auch. Und die standen da, weiß ich nicht, maximal 100 Meter entfernt.
Wolfpack.
Auf dem Weg, schauen uns an. Und dann habe ich auch überlegt, sind das jetzt so Hüterhunde oder sind das Wölfe?
Verwilderte Hunde, kann auch sein.
Ja, wobei mich das nicht unbedingt beruhigt hätte, wenn es Hütehunde gewesen wären, weil da habe ich auf dem Balkan auch so das eine oder andere Rudel kennenlernen dürfen. Und naja, so zumindest in der ersten Ansprache sagen sind die nicht so besonders diplomatisch.
Das stimmt, und auch viele Wölfe haben vor denen Angst. Ja,
ja. Und
gerade auf dem Balkan. Ja. Weil die sind ja dafür ausgebildet, die Wölfe wegzujagen. Aber ja.
Ja. So, und die standen dann da und wir wollten da lang. Und dann standen wir da und haben überlegt, was machen wir jetzt?
Vollgas.
Nee.
Umdrehen.
Nein, auch nicht. Wir haben das danach auch nachgelesen. Man soll nicht auf die zugehen und man soll auch nicht sich zurückziehen und denen nicht den Rücken zuwenden. Wir haben es am Ende intuitiv richtig gemacht. Wir sind stehen geblieben, haben die angesprochen.
Auf Französisch oder auf Deutsch?
Auf Deutsch.
Angesprochen, das klingt wie so Jägersprache. Ja. Ich habe das Tier angesprochen.
Ja. So, ne? Und haben gesagt, hier Jungs, wir würden dann gerne dort lang, weil wir haben auch geguckt, wir konnten nirgendwo anders lang.
Wie weit waren die entfernt?
Da habe ich eben schon gesagt, du musst besser zuhören. Maximal 100 Meter.
Schon nicht so nah. Ja, so.
Ne? Und dann stehen die dort. Und dann haben wir auch wirklich ehrlicherweise geguckt, wir sind hier Stöcke, haben wir uns jeder so einen Stock genommen, so, weil habe ich auf dem Balkan mit den Hunden auch manchmal gemacht. War auch mal ganz praktisch. Und die sind
um
dann,
die damit abzulenken oder was? Oder?
Naja, um zur Not, wenn die irgendwie ankommen, denen noch irgendwas machen zu können. Die sind dann langsam weggetrottet, haben sich immer mal umgedreht und sind in einen anderen Weg eingebogen. Und natürlich haben mir danach so diverse Wolfsexperten gesagt, ist überhaupt kein Problem, muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, alles nicht so schlimm.
Die wollen ja nichts vom Menschen,
ja,
und so, die haben Angst vor dir.
Ja. Genau, aber wenn der Stadtmensch im Wald steht und da stehen plötzlich zwei solche,
ja, wäre ich auch nicht so
dann
sicher.
Weiß man einfach nicht so genau. Und ich war mir wirklich auch nicht sicher, also, ob es nun Wölfe gewesen sind. Wir haben danach gegoogelt, der erste Treffer in diesem Waldstück mit diesem Dorf, was dort war, dort gibt es einen Wolfsrudel. Mhm. Also es ist
könnte sein
relativ wahrscheinlich. Aber das war schon so.
Hattest du schon mal Wildschweinkontakt?
Nee, nicht in der Form, nicht beim Radfahren. Mhm. Aber das war insofern auch ein toller Moment. Das war am zweiten Tag und Birni sagte dann so, ey, das ist once in a lifetime. Jetzt hat es sich schon völlig gelohnt.
Wolf in freier Wildbahn passiert nicht oft.
Ja.
Das stimmt.
Das war echt gut.
Da muss man sonst schon in die Lausitz fahren.
Ja, zum Beispiel. Das kann man natürlich auch machen.
Ja. So. Nee, aber hätte ich wahrscheinlich auch Respekt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht so das Wolfs-ABC in petto, was man jetzt machen sollte. Ich hätte gesagt, man muss sich irgendwie laut bemerkbar machen. Irgendwie.
Ja, genau.
Ja.
So, ne? Aber auch nicht abhauen und so.
Nee, genau, ja.
Es ist natürlich alles, man kriegt das natürlich alles hin. Ne? Wir sind halt hier nur, also es
aber
ist halt nicht
Normalität. Aber
ich kann
mir schon vorstellen, war so ein bisschen aufregend.
Genau. Ja. Und man freut sich aber einfach auch so, weil die sehen auch wirklich cool aus. So, ne? Und sind beeindruckende Tiere, auch wenn sie da einfach nur so rumstehen. Der eine ist auch ein bisschen gehinkt. Ich glaube, der war schon eher so am Ende der war es in der Runterlaufphase sozusagen. Genau.
Der Marktrunterlaufphase.
Ja, und ab diesem Tag, das war der Tag, als es in Deutschland so gestürmt hat.
Donnerstag. Das war ein Donnerstag.
Ja, genau. Dort hat es weniger gestürmt. Also wir hatten einen Baum, der quer über den Weg lag und danach war ja auch so schönes Wetter. Das heißt Sonne. Es war dann auch mal kalt oben auf dem Kamm.
Ihr habt die Wölfe vertrieben und dann kam das gute Wetter.
Endlich hast du es verstanden. Ja. Und dann war es einfach nur super. Und auch, muss ich jetzt nochmal sagen, ne, nach dieser Zeit, wo man sowas nicht machen konnte, im Herbst nochmal 5 Tage wegfahren nach Frankreich, andere Sprache, anderes Essen. Das Essen ist wirklich super, auch wenn ich mich da nicht auf Kuchen konzentriert habe.
Es gibt auch andere gute Sachen in Frankreich.
Ja, ja, und dann
Ballon, da sagst du jetzt, genau, wir müssen auch sagen, wo seid ihr lang gefahren? Ja. Also was habt ihr noch?
Wir haben da noch also sind immer relativ in Kammnähe geblieben, haben so kleine Straßen
und so
ein paar Gravel-Passagen.
Allroad.
Genau, richtig Allroad-Style. Und haben dann noch so eine Schleife gemacht nach Gérardmer, heißt es, glaube ich, oder Gérardmer.
Gérardmer,
ja. Genau. Oui, oui. Die hatte ich einfach eingebaut für schlechtes Wetter, dass man da abkürzen kann.
Aha.
Und dann gibt es auf dem südlichen Vogesenkamm gibt es diese Route Decret.
Mhm.
Ja, diese Straße, was wohl eine Militärstraße ist, die kurz westlich der Gipfelkette angelegt ist, damit die Deutschen irgendwie nicht rüberschießen können oder so. Also hat auch wieder so krasse geschichtliche Gründe.
Ja.
Und das war dort, also das ist eine super Panoramastraße. Und wir hatten Riesenglück, also wir hatten Sonnenschein, das war 2 Monate vor Weihnachten, am 24. Oktober. Sonne, super Sicht. Das finde ich immer so gut in der Gegend dort. Du schaust halt dann runter in den Rheingraben. Wir haben Freiburg liegen sehen. Du siehst drüben den Schwarzwald und den Feldberg. Und dann fährst du noch weiter und vom Ballon d'Alsace siehst du dann auch noch die Alpen. Großartig. Und
Panoramatapete.
Ja, absolut. Ja. Panoramatapete.
Mhm.
Genau. Ein technisches Handicap gab es dann noch.
Bei dir?
Ja. Mein elektronisches Schaltwerk ist ausgestiegen.
Ja. Also, das ist der Nachteil, muss man sagen.
Wirklich, also das ist am letzten Anstieg zum Ballon d'Alsace, auf einmal klingt es so wie eine wirklich ganz schlecht gepflegte Kaffeemühle und braucht zum aufs größere Ritzel schalten irgendwie 2-3 Sekunden. Also es hat noch unter starken Anstrengungen hat es noch
so das letzte,
geschalten. Ja. Und dann war das kurz so ein Moment der Irritation und dann habe ich mich schon wieder gefreut, weil ich habe gedacht, so zum Glück ist es jetzt passiert am letzten Anstieg.
Ja.
Das ging dann noch, ne? Das war irgendwie zu machen.
Da gequält, aber...
Nee, ich konnte ja noch schalten, aber man merkt, also das ist... Das hat das Ende seiner Lebenszeit erreicht. Also das ist in der Nachlaufphase.
Mhm.
Genau, aber da war ich auch überrascht, da habe ich das dann auch so gefühlt, dass man sich da schon irgendwie auf was verlässt, von dem man einfach ausgeht, dass es funktioniert.
Ja.
Habe auch Leute gefragt, die sowas oft im Radladen in den Fingern haben, habt ihr sowas schon mal gehabt? So, nee, haben wir noch nie gehabt. Keine Ahnung, warum mir das passiert ist.
Mhm.
Genau, aber das war dann nicht so schlimm. Eine herrliche Abfahrt, 1000 Höhenmeter runter nach Mulhouse und dann noch nach Basel. Und ich habe noch...
Auch das noch?
Naja, von Basel sind wir dann mit dem Zug zurück. Und,
also von Mulhouse seid ihr noch nach Basel auch noch mit dem Rad?
Genau.
Ja, schön.
Ja, und ich habe festgestellt... Nachdem, zumindest als wir hier angefangen haben mit diesem Fahrradpodcast vor fast 7 Jahren, ne, da war es ja noch so, wenn man ICE fahren wollte, da musste man sein Fahrrad irgendwie verpacken in so eine Tasche. Ich habe auch noch so eine zu Hause rumliegen. Man muss das jetzt nicht mehr. Ich habe das alles über die Webseite gebucht. Man sieht inzwischen, zumindest im Inland,
wie viel ob noch
Fahrradplatz frei ist oder nicht.
Ja, ja. Aber es gibt halt nur 6 oder so. Aber
es gibt natürlich viel zu wenig, aber du kannst es wenigstens verlässlich planen
geworden.
Und es waren sehr volle Züge und so und es hat aber funktioniert und das hat erst diesen Urlaub so ermöglicht. Björni hatte nur 5 Tage Zeit und Kinderdienst und hast du nicht gesehen. Da habe ich dann schon gemerkt, okay, so ein bisschen ist das schon besser geworden, dass man zumindest sowas machen kann.
Definitiv. Wir sind jetzt allerdings auch in der Nachlaufphase dieses Podcasts und müssen hier an dieser Stelle auch so langsam aber sicher mal zum Ende kommen. Ich werde im November noch oft an Vanille-Eclair denken. Das kann ich definitiv sagen. Dankeschön.
Ich könnte dir einen Vergleichstest hier anbieten. Ich werde mal schauen, wo es hier Eclairs gibt und ich werde schauen, ob die auch so ähnlich cremig sind.
Es gibt gute. Ich kann dir auch sagen, wo, aber das machen wir vielleicht off the record. Aber es ist wirklich, ich musste mit der Lupe oder so suchen. Du hast einen Song mitgebracht, denke ich mal. Denn
natürlich.
Du bist wieder dran, wenn ich mich nicht völlig irre.
Jahreszeit angepasst ist es diesmal die
Formation. November Rain von Guns N' Roses.
Nein, es ist die Formation Husten.
Ach, zum Glück husten wir nicht.
Zum Glück husten wir nicht.
Ja.
Und die hat mir mein Algorithmus neulich vorgeschlagen.
Oh.
Und da muss ich sagen, so, da hat er echt getroffen. Also
spielen wir tatsächlich auch bei Detektor FM.
Respekt, ja, genau.
Mhm.
Und in Anlehnung oder in Erinnerung der... Es waren zwar keine Felder, sondern Wiesen auf dem Kamm der Vogesen, aber dieses Tages und überhaupt, weil das wirklich ein knaller Song ist, dürfen Husten jetzt für uns spielen und zwar Weit leuchten die Felder.
Etwas wirft mich aus dem Strahl der Zeit. durch die Falltür einer Dunkelheit in Folgen Schwerelosigkeit. Fahrzeug rast heran. Jemand wirft den Defibrillator. Weit reichen die Zeichen weit. Ich kann alle begreifen. Weit dreh ich ein paar Schleifen. Also durch die Falte und zurück ins Bett. Meine eigenen Augen sehen dich. Ich weiß jetzt etwas, was du.